Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und damit kommen wir zu Klaus Manns Mephisto. Das ist eines der wenigen Bücher, die in Deutschland offiziell gar nicht erscheinen dürften. Denn die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 1971 steht. Dieser Roman verletzt, so die Richter, die Persönlichkeitsrechte des 1963 verstorbenen Theaterleiters Gustav Gründgens. Der Literaturbetrieb in Deutschland kann aber sehr pragmatisch sein. Der Mephisto ist natürlich im Umlauf und er ist auch nun in der neuen Klaus-Mann-Gesamtausgabe wieder aufgelegt worden. Martin Krumpholz hat ihn für uns wieder gelesen.
Klaus Mann schrieb den Mephisto-Roman in einem knappen halben Jahr. Begonnen im Januar 1936 war das Manuskript im Mai desselben Jahres fertig. Im Frühjahr erschien in einer Pariser Zeitung bereits ein Vorabdruck. In der Hauptrolle des Romans glänzte ein berühmter Mime, Gustav Gründgens, hier unter dem Pseudonym Hendrik Höfgen. Denn es handelte sich unverkennbar um einen Schlüsselroman. Mochte der Verfasser auf der letzten Seite auch beteuern, alle Personen des Buchs stellten Typen dar, nicht Porträts. Die Tatsache, dass es sich um einen Schlüsselroman handelte, bescherte dem Buch ein langes Nachleben, ironischerweise. Die Publikations- und Wirkungsgeschichte ist wohl die spannendste ihrer Art im 20. Jahrhundert. Die Idee für das Sujet hatte übrigens der Schriftsteller Hermann Kästen. Er schrieb dem Kollegen im Exil:
Sie sollten den Roman eines homosexuellen Karrieristen im Dritten Reich schreiben. Und zwar schwebte mir die Figur des Herrn Staatstheaterintendanten Gründgens vor. Titel: Der Intendant.
Klaus Mann hat einen weit besseren Titel gefunden. Der Mephisto im Faust war Gründgens Lebensrolle. Und die Homosexualität des Theatermanns kommt im Roman schließlich nicht vor. Beim Lesen oder Wiederlesen wird heute zweierlei deutlich. Erstens, der Schlüsselroman lässt sich nicht leugnen. Zu viele Persönlichkeiten sind ohne jeden Zweifel erkennbar. Neben Gründgens selbst beispielsweise Karl Sternheim, Gottfried Benn, Marlene Dietrich, Pamela Wedekind, Thomas und Erika Mann. Zweitens, gerade dieser Umstand macht den Roman in seinem satirischen Elan attraktiv. Es ist, wie Klaus Mann in seinem Tagebuch notierte, ein kaltes und böses Buch. Ja, das ist es. Seine Schärfe hat einen privaten Hintergrund. Manns Hass auf oder Hassliebe zu dem Ex-Schwager, Gründgens war ja vor der NS-Zeit mit Erika Mann verheiratet, die hier Barbara heißt, und deren feinfühliges Porträt eines der gelungensten ist. Klaus Mann kennt seinen Protagonisten. Er hat ihn nicht erfunden, sondern bis ins Innerste durchschaut. Gerade das gibt dem Text seine unvergleichliche Werf.
Sein kahler Schädel hatte edle Form. Im aufgeschwemmten grau-weißen Gesicht fiel der überanstrengte, empfindliche und leidende Zug auf, der von den hochgezogenen blonden Brauen zu den vertieften Schläfen lief. Außerdem die markante Bildung des starken Kinns, das er auf stolze Art hochgereckt trug, so dass die vornehm schöne Linie zwischen Ohr und Kinn kühn und herrisch betont ward.
Empfindlich und leidend, heißt es. Man spürt fast eine gewisse Empathie, die jedoch ironisch grundiert ist und schon im nächsten Moment in erbarmungslose Schärfe umschlagen kann. Wahrscheinlich ist keine andere reale Person je derart als Romanfigur in Grund und Boden dekonstruiert worden, wie dieser Gustav Gründgens. Man kann schon verstehen, dass der Porträtierte bzw. sein Rechtsnachfolger ein Erscheinen des Buchs im Nachkriegsdeutschland mit allen Mitteln verhindern wollten, was ihnen teilweise gelungen ist. Klaus Mann hatte Gründgens übrigens als Nummer 1 auf die Liste der Empfänger von Freiexemplaren gesetzt. Die tiefsitzende persönliche Animosität jenseits der politischen Satire, die Michael Töteberg im Nachwort Hassliebe nennt, schaut durch alle Ritzen des Romans wie auch seiner Nachgeschichte, posthum, muss man hinzufügen. Klaus Mann ist ja bereits 1949 aus dem Leben geschieden. Der ideelle Kern des Romans jedenfalls ist seine These, dass Gründgens nicht etwa aus irgendeiner politischen Überzeugung dem NS-Regime diente, sondern aus purem, zynischen Opportunismus. Dass er für seine Karriere als Künstler unter allen Bedingungen jeden Preis zu zahlen bereit war, bis hin zum Verrat an seinen besten Freunden. Diese Kernthese ist es, die das Buch so kalt und böse und so entlarvend macht.
Angenommen, die Nazis blieben an der Regierung. Was hatte er, Höfgen, schließlich von ihnen zu fürchten? Er gehörte keiner Partei an. Er war kein Jude. Vor allem dieser Umstand, dass er kein Jude war, erschien Hendrik mit einem Mal ungeheuer tröstlich und bedeutungsvoll. Was für ein unverhoffter und bedeutender Vorteil. Man hatte es früher gar nicht so recht bedacht. Er war kein Jude. Also konnte ihm alles verziehen werden. Selbst die Tatsache, dass er sich im Kabarett Sturmvogel als Genosse hatte feiern lassen.
Im zentralen Kapitel, betitelt »Der Pakt mit dem Teufel«, schildert Klaus Mann auf subtil boshafte Weise, mit welch ausgeklügeltem Kalkül Gröntgens Höfgen sich an die Kollegin Lotte Lindenthal heranmacht, eine mittelmäßige Schauspielerin, die den Vorzug genießt, die Geliebte, später die Ehefrau, des NS-Bonzen Göring zu sein, dessen Protégé Höfgen werden möchte und auch tatsächlich wird.
Lotte Lindenthals Lächeln wurde immer süßer, immer vielversprechender. Wenn sie eine intime Szene miteinander probierten, dann geschah es wohl, dass sie ihren Busen seufzend an den Partner drückte und feuchte Blicke warf. Höfgen seinerseits blieb von einer Zurückhaltung, die melancholisch disziplinierten Charakter hatte und hinter der sich fiebernde Begehrlichkeit zu verbergen schien. Seine Augen schienen immer sagen zu wollen, »Ach, wenn ich nur könnte, wie ich möchte. Wie würde ich dich umfangen, du Süße?« In Wirklichkeit dachte er nur, »Warum, um Gottes Willen, hat sich der Ministerpräsident gerade die ausgesucht? Sie ist doch schrecklich dick und dabei so lächerlich affektiert. Eine schlechte Schauspielerin ist sie übrigens auch.«
Das ist nicht die vieldeutige, schwermütige Ironie eines Thomas Mann. Es ist die bissige, ätzende Ironie des Klaus Mann, auch nicht zu verachten. Der ihm vom dicken Göring gewidmeten Auszeichnung, ein Schalk und zugleich ein Bösewicht zu sein, ist Gustav Gründgens ohne Zweifel gerecht geworden. Das ist Klaus Manns kaum verkappte These. In der Verknüpfung dieser Anklage mit dem Faust und dem Mephisto liegt der geniale Kunstgriff, der den Roman so nachhaltig bedeutend gemacht hat. Ein Roman, der im Übrigen schrecklich amüsant ist.
Sie hörten Martin Krumpholz zu Klaus Manns Mephisto, Roman einer Karriere, mit einem Nachwort von Michael Töteberg, erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg. 416 Seiten, 20 €.